Ihr seht es schon, ich werde euch gleich ein Video vorspielen. Deswegen haben wir mal die Stühle ein bisschen in diese Seite geschoben, damit ihr eine Chance habt, was zu erkennen. In diesem Video werden Ereignisse aufgegriffen, von denen der Bibeltext, den wir heute miteinander betrachten, handeln wird. Wir werden ein Lied hören, das uns ungefähr 100 Studenten von der West Coast Baptist College vorsingen werden aus den Vereinigten Staaten. Und bei denen ist das immer üblich, dass die auf Englisch singen in den Vereinigten Staaten. Das ist ganz eigenartig, das kann man denen nicht abgewinnen. Und da sie auf Englisch singen, habe ich mir das Video runtergeladen und habe Untertitel eingefügt. Also das, was sie singen, steht als Untertitel unten drunter. Da steht dann auch, welche Stimme das Ganze singt, ob die Männer, ob die Frauen, ob Solisten. Das können wir beim ersten Mal ignorieren. Aber für die, die gerne lesen möchten, was gesungen wird, im unteren Teil gucken. Ja, und diejenigen, die der englischen Zunge nicht ganz so mächtig sind, die können in den oberen Teil gucken. Da habe ich euch eine Übertragung, also eine Übersetzung des Textes reingegeben. Das ist aber nicht singbar. Das ist nur, dass ihr wisst, was die denn da auf Englisch eigentlich singen. Da dieses Stück allerdings sage und schreibe 8 Minuten dauert, möchte ich eine Frage beantworten, die vielleicht aufkommt. Was ist euer Job in den 8 Minuten? Was sollt ihr denn dann tun? Nicht mitsingen. Das ist nicht die Aufgabe. Das wäre jetzt irgendwie naheliegend, oder? Eure Aufgabe möchte ich vom Bibeltext her beantworten. In dem Bibeltext, den wir danach lesen werden, heißt es 4-mal und ich sah. Und im Kapitel davor heißt es mehrfach und ich sah. Und im Kapitel nach unserem Predigttext heißt es und ich sah. Und der Beobachter sieht nicht nur, sondern er hört sehr genau zu. Er denkt drüber nach und er ist mit seinen Emotionen dabei. Tatsächlich weint er. Der Beobachter ist der Apostel Johannes, einer der wichtigeren Wegbegleiter von Jesus Christus, als er auf der Erde wandelte. Und dieser Johannes erhält Jahrzehnte nach der Kreuzigung von Jesus Christus einen Blick in die Zukunft. Einen unbeschreiblich schönen Blick in die Zukunft. Teilweise auch erschreckend, aber wir kommen heute zu dem schönen Blick. Und er sieht genau hin, er hört und er weint. Und von daher lasst uns im ersten Schritt beim Zugucken in diesem Video nichts mehr machen als das, was er gemacht hat. Aufmerksam zuhören und beobachten, mitdenkend zuhören. Ihr müsst nicht weinen, aber ihr dürft mit euren Emotionen dabei sein. Und nochmal, ein Mitsingen wird es auch geben, aber am Ende des Gottesdienstes.
Is there is he worthy of all blessing and honor and glory?
Is he worthy of this? He is. Does the Father truly love us?
Kingdom and peace to God to reign with the sun.
Ich habe so viele Emotionen in mir und ich würde jetzt 17 Sachen sagen wollen. Ich halte mich ans Skript, ansonsten spreng ich den Zeitrahmen. Als kleiner Junge war ich mit meinem Vater mal in einem Theaterstück. Ich habe an diesen Theaterbesuch eigentlich null Erinnerung, keinerlei Erinnerung. Wenn mein Vater mir nicht viele Jahre später davon berichtet hätte, wie er sich über mich geärgert hat. Klein Ansgar hat nämlich die ganze Zeit nicht auf das geguckt, was auf der Bühne vorgeführt wurde. Ich glaube, das war das Theaterstück Die kleine Hexe oder sowas, keine Ahnung. Sondern Ansgar wollte immer wissen, was im Hintergrund passiert, im sogenannten Backstage-Bereich. Wie werden die Kulissen weggeräumt? Wer bereitet sich da auf was vor? Was geschieht da oben auf den Trassen? Wie machen die das mit den Vorhängen? Wie wird die Kulisse auf- und abgebaut? Das ist nicht wirklich schlimm, sowas zu beobachten. Aber laut meines Vaters habe ich das eigentliche Theaterstück total verpasst. Und das hat ihn irgendwie geärgert. Nach meiner Erinnerung war es auch das einzige Mal, dass er mit mir ins Theater ging. Vielleicht kann man das dann umso mehr verstehen. Bei unserem heutigen Predigtext möchte ich euch einladen, nicht in die gleiche Falle zu tapsen wie Klein Ansgar damals bei der kleinen Hexe. Der Bibeltext hat etwas Vordergründiges, etwas Offensichtliches. Und er hat so manches Detail, an dem man sich, verfransen kann. Man überlegt dann lange, was dieses oder jenes Bild bedeuten möge, in welchem Zusammenhang es mit einer anderen Metapher steht oder vielleicht sogar einer alttestamentlichen Aussage. Und das ist alles gut und richtig in einer Bibelarbeit, in einer Bibelstunde, in einer Auslegungspredigt. Aber mir geht es heute darum, dass wir nur auf das Vordergründige schauen. Nicht, weil das andere unwichtig sei, aber es soll uns heute Morgen einfach nicht ablenken von dem eigentlichen Geschehen. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und der Blick auf die Details kann mitunter den Blick auf das Ganze versperren und das sei heute nicht so. Wer seine Bibel mitgebracht hat, schlagt mit mir bitte Offenbarung Kapitel 5 auf. Offenbarung, letztes Buch in der Bibel, Kapitel 5. Wir haben unterschiedliche Bibelübersetzungen im Raum, Schlachter, Neuevangelistische, Elberfelder, Alt, Neu, mit Überschriften, mit ohne Überschriften. Ich lese jetzt nach der neuen evangelistischen Übersetzung vor, für die, die jetzt keine Bibel dabei haben, werde dann aber im späteren nach der Elberfelder arbeiten, nur zur Orientierung. Offenbarung 5, Vers 1. Und jetzt sah ich eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, das Siegel zu lösen? Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde war niemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Und deshalb weinte ich sehr. Da sagte einer der Ältesten zu mir, das ist einer, der da steht, weine nicht. Siehe doch, einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Und da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der 4 mächtigen Wesen und der Ältesten, ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als das geschah, warfen sich die 4 mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und allen Völkern, aus jeder Sprache und aus jeder Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und um die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor: Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen Macht und Anbetung und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ruhm und Ehre und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, hörte ich mit einstimmen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebühren Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier mächtigen Wesen, und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Was für ein Ereignis. Was für ein Blick, den Johannes bekommen darf. Und er versucht mit menschlichen Worten wiederzugeben, was da passiert. Ihr kennt meine Überzeugung, ein Bibeltext versteht sich besser und prägt sich auch besser ein, wenn man ihn gliedert. Und dieser Text lässt sich super gut in drei Teile gliedern. Ist euch vielleicht beim Lesen sogar schon aufgefallen. Ab Vers 2, einer, der würdig ist, wird gesucht. Ab Vers 5, der Einzige, der würdig ist, ist gefunden. Und ab Vers 8, dieser Würdige wird gelobt. 2, gesucht, 5, gefunden, 8, gelobt. Wo sind wir? Vers 1 aus Kapitel 5 setzte das vorangegangene Kapitel 4 fort. In Kapitel 4 hatte Johannes eine Vision und sieht einen Thron und jemanden, der auf diesem Thron sitzt. Und da heißt es in Kapitel 4, 1, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem in der Zukunft geschehen muss. Für die, die die Offenbarung kennen, die Offenbarung zerfällt auch in drei Teile, und hier in Kapitel 4, 1 wird der dritte, der letzte Teil eröffnet. Und Johannes folgt diesem Befehl. Er geht sozusagen in den Himmel, nicht weil er entrückt wird von der Erde, sondern er geht in dieses Himmelreich, sieht etwas, was später in der Zukunft sich ereignen wird. Und da heißt es in Vers 2, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Wir erfahren in diesem Kapitel, dass es Gott, der Vater ist, der auf diesem Thron sitzt. Und aus diesem Thron gehen Blitze und Donner hervor, also Macht und Gewalt. Der Thron ist von einem Regenbogen umgeben. Und Gott, der Heilige Geist, ist ebenfalls in einer wunderbaren Art und Weise da. Gott, der Sohn, also Jesus Christus, wird noch nicht wahrgenommen. Um den Thron herum stehen weitere Throne, auf denen Leute mit Siegeskränze sitzen. Und dann sind da noch vier eigenartige, mächtige, lebendige Wesen anwesend. Alles sehr rätselhaft. Und so wunderbar das alles sein mag, und egal welche Fragen da mit den Details aufkommen, was ist das Offensichtliche in Kapitel 4? Ich sag's euch, Vers 8. Und die vier lebendigen Wesen hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig. Also der Superlativ, die höchste Form, ja? Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und in Vers 10 und 11 heißt es, und die Ältesten werden niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie, und sie sind erschaffen worden. Was ist also Kapitel 4, neben den wunderbaren Themen, die man da vielleicht bearbeiten könnte? Es ist himmlische Anbetung, Worship at its best, um es auf Englisch auszudrücken. Das geht nicht mehr zu toppen. Das ist die perfekte Anbetung, das ist die die Anbetung, die Gott Tag und Nacht bekommt, weil sie ihm Tag und Nacht zusteht. Gott, der Vater, wird angebetet. Und im Kapitel 5, das, was wir miteinander betrachten, schaut Johannes sozusagen im Zoom nochmal detaillierter hinein. Und das ist das, was wir eben gelesen haben. Ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und damit beginnt dieses dreiteilige Geschehen. Erster Teil, Verse 2-4. Einer, der würdig ist, wird gesucht und er wird nicht gefunden. Es wird jemand gesucht, der würdig ist, diese Schriftrolle aus der Hand zu nehmen. Ein Buch aus der Hand jemandes zu nehmen. Und es wird keiner gefunden. Niemand, Vers 3, im Himmel. Nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, unter den Verstorbenen, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Wir merken, es war kein Telefonbuch. Es war nicht irgendein John Grisham-Roman, sondern es war ein so heiliges Dokument, dass niemand da war. Kein Petrus, der doch immer nach vorne stürmt. Kein Ansgar, dem auch keine Wand zu dick ist, um gegen zu knallen. Ja? Keiner wurde gefunden, der dieses Buch nehmen konnte, der würdig war, es zu öffnen oder es hinzugucken, hineinzugucken, es anzublicken. Wer hatte gerufen? Eben ein starker Engel. Und die Ausleger haben sich dann lange Gedanken gemacht, ja, wer könnte denn dieser starke Engel sein? War es der Gabriel oder war es der Erzengel Michael? Wichtiger als das ist Folgendes. Engel sind stärker als Menschen. Da gibt es genügend Geschichten in einem alten Bund, in einem alten Testament, wo die Macht von Engeln beschrieben wird. Engel sind stark. Und hier ist nicht irgendein Engel, hier ist ein starker Engel. Geht der jetzt auf den Thron zu und sagt, okay, wenn es halt keinen Menschen gibt, der das Buch nimmt, dann nehme ich es halt? Nein, auch er kann es nicht nehmen. Obwohl sie so stark sind. Keiner der Erzengel ist stark genug oder mächtig genug, die Schriftrolle zu öffnen. Um es auf den Punkt zu bringen, auch sie sind nicht würdig. Niemand im Himmel ist würdig, niemand auf der Erde, niemand unter der Erde. Und was macht Johannes? Er weint. Warum weint er? Ja, dann soll das Buch beiseite gelegt werden. Ist doch nur ein Buch. Nein, es ist eben nicht nur irgendein Buch. Vers 4 heißt es, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Warum weint Johannes? Was ist daran so schlimm? Er hat verstanden, dass im dritten Teil der Offenbarung, beginnend ab Kapitel 4, beginnend mit diesen Ereignissen, mit dieser Schriftrolle mit den 7 Siegeln in der Hand des majestätischen Gottes, etwas beginnt, wo die Schöpfung darauf hinharrt, darauf wartet, es herbeisehnt. Wir haben hier im Kapitel den Anfang des wunderbarsten, was es in der Menschheitsgeschichte, genauer gesagt in der Geschichte dieses Universums gibt. Den Höhepunkt, den absoluten Höhepunkt der Menschheitsgeschichte erleben wir dort. Wir sind kurz davor, dass das Ding abgesagt werden muss, weil niemand würdig ist, diesen Höhepunkt auszulösen, nämlich die Schriftrolle zu nehmen, zu öffnen und dann kommen Ereignisse, die werden jetzt in den nächsten Kapiteln in der Offenbarung dann beschrieben. Was passiert, wenn das erste Siegel gebrochen wird? Was passiert, wenn das zweite Siegel? Da kommen Sachen, Kapitel lang. Aber wir sind hier gerade dabei, wer nimmt das Buch und legt los? Und Johannes weint, weil er merkt, das, worauf die Schöpfung sich hinsehnt, das, was wir alle erhoffen, die wir gläubig sind, das kann nicht anfangen, das kann nicht starten. Im Bild gesprochen, niemand kann den Knopf drücken. Die Schriftrolle in der Hand Gottes enthält alles Nötige, damit der alte Fluch aus Eden ein Ende findet. Damit die Unterwerfung der Schöpfung unter die Sünde ein Ende findet. Die Herrschaft über die Schöpfung, und damit meinen wir das Atmende wie uns und das Nicht-Atmende, Die Herrschaft über die gesamte Schöpfung soll zurück an den übertragen werden, der diese Schöpfung gemacht hat. Denn in dessen Hand befindet sich die Schöpfung so nicht. Es geht darum, eine Rückübertragung an den Ursprung dieser Schöpfung durchzuführen. Und in der Schriftrolle steht alles, was nötig ist, damit das geschieht. Aber es ist keiner da, der würdig ist, sie zu öffnen und damit alles auszuführen, damit die Wiederherstellung stattfindet. Niemand. Ich verstehe, dass Johannes sehr weint. War alles umsonst? Diese Tränen, die er weint, sind im gewissen Sinne auch die Tränen von Adam und Eva, die aus dem Garten Eden vertrieben wurden wegen der Sünde. Es sind auch die Tränen, die sie am Grab ihres vom Bruder ermordeten Sohnes Abel auf die Erde tropfen ließen. Die Tränen, die Johannes hier tränt oder weint, sind auch die Tränen der Kinder Israels, die in der ägyptischen Gefangenschaft waren und Tränen, die bis zum Himmel gerufen hatten. Es sind die Tränen all derer, die zur Unzeit oder zur Zeit ihre Lieben zum Grabe getragen haben und sich fragten, wann hat diese Krankheit, dieses Sterben eigentlich ein Ende? Es sind die Tränen derer, die in ihrem Leben leiden wegen Verfolgung und Verachtung. Sie tun das Gute und sie werden deswegen hingerichtet. Es sind die Tränen derer, die Versuchungen erleben und nicht widerstehen. Obwohl sie es eigentlich wollten, obwohl sie es eigentlich anders vorhatten und trotzdem haben sie gesündigt. Es sind die Tränen, die die Schöpfung weint, weil sie wunderbar gemacht ist und doch unter der Sünde ächzt. Es sind die Tränen derer, die unter der Besatzungsmacht Satans leiden, jenes Eindringlings, jenes Invasoren in die Schöpfung Gottes, dem Drachen und der Schlange. Johannes weint sehr, weil niemand gefunden wurde, der die Welt von all dem erlösen kann. Damit wäre die Erde offensichtlich endgültig dem Fluch verfallen. Tod, Sünde, Verdammnis, Hölle, Krankheit, Schmerz würden für immer und immer regieren. Und die Herrschaft über die Erde verbliebe endgültig in den Händen Satans. Johannes weint sehr, weil niemand gefunden wurde, die Erde zu erlösen. Was wollte Johannes? Natürlich wollte er, dass die Erde vom Bösen, von der Sünde, vom Tod befreit wird. Er wollte sehen, dass Israel erhoben wird, dass die Verheißungen des Alten Testamentes sich endlich erfüllen. Er wollte, dass Christus auf den Thron kommt und angebetet wird. Gab es also niemanden, der das tut, der nach vorne tritt, um die Situation zu ändern? Würde niemand die Schriftrolle öffnen und Gottes Schöpfung erlösen? Wir kennen die Lösung. Wir haben sie nicht heute zum ersten Mal gehört. Aber in dieser Situation ist Johannes so erschlagen, dass er sagt, ich muss weinen. So verständlich seine Tränen sind, so unangebracht sind sie doch. Zweiter Teil, Verse 5 bis 7. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, schau hin, hab Acht, guck hin. Achtung, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids und das Buch, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Nicht erschrecken. Bawum! In all der Traurigkeit, in aller Verlorenheit kommt plötzlich diese Botschaft, doch, es gibt Hoffnung. Berechtigte Hoffnung, sichtbare Hoffnung. Siehe, der Würdige ist gefunden, er ist da. Obwohl geschlachtet, steht er. Ein geschlachtetes Tier steht normalerweise nicht, oder? Sind wir uns da einig? Aber dieses Lamm, das aussieht wie geschlachtet, steht und es bewegt sich. Es ist lebendig. Der Würdige ist gefunden. Weine nicht. Alles, was du erhofft hast, wird sich erfüllen. Alles, was Gott verheißen hat, wird erfüllt werden. Badum! Ich wüsste nicht, wenn ich ein Filmemacher wäre, wie ich das in Szene setzen wollte. Also ich würde da ganz viel Licht über den Bildschirm jagen. Ich würde die Basslautsprecher platzen lassen. Ich weiß nicht genau. Die Tränen haben ein Ende. Die beiden Formulierungen, der Löwe aus Juda und die Wurzel Davids, verweisen auf Aussagen aus der Bibel. vom Anfang der Bibel, Genesis 49, auf große Propheten in der Mitte der Bibel, Jesaja 22, Jeremia 23 und 33. Ich denke, einfach um anzuzeigen, weine nicht, auch wenn es bis eben noch alles aussichtslos zu sein schien. Dieser Erlöser war von Gott doch von vornherein angekündigt. Und das, was Gott ankündigt, das erfüllt er auch. Verzweifle nicht. Halte dich nur daran fest. Und Johannes sieht nun diesen Löwen von Juda nicht als Löwen, sondern als Lamm. Das ist eine komplexe Bildsprache, die ein anderer zu einer anderen Zeit erklären möchte. Aber Johannes hatte ja nicht nur die Johannes-Offenbarung geschrieben und nicht nur drei Briefe, sondern ganz am Anfang auch dieses Johannes-Evangelium, das vierte unserer Evangeliumsberichte. Und dort hat er am Anfang schreiben dürfen, Johannes 1, 29, das auf Jesus gezeigt wird mit der Aussage, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Und jetzt in seiner Zukunftsschau sieht er dasselbe Lamm und sagt, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, lebendig und der einzige Würdige, um diese Schriftrolle in die Hand zu nehmen und damit die letzten Kapitel der Menschheitsgeschichte einzuleiten. Nochmal, was das Öffnen dieser einzelnen Siegel bedeutet, das kommt dann in den nächsten Kapiteln und das ist auch sehr kompliziert zu verstehen. Da habe ich immer noch einen sehr hohen Respekt dazu, da kann ich vieles nicht erklären. Aber ich weiß, dass der Richtige das Richtige macht, weil das, was in der Rolle steht, ist von Gott dem Vater geschrieben und der, der es ausführt, ist das Lamm. Das wird perfekt sein. Ich muss zum Glück nicht alles, was in Offenbarung in den folgenden Kapiteln steht, umsetzen. Ich bin nicht wie Executive. Ich bin nur derjenige, der das genießen wird. Und dann beginnt Teil 3. Und als es, das Lamm, das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig. Und ich glaube, man könnte es betonen. Du bist würdig. Denn das ist das, worum es in dem Kapitel geht. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und du hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Die Tränen des Johannes werden in Freude verwandelt. Und ich hoffe sehr, dass eure Tränen oder eure Bedrückung über die jetzige Situation, nehmen wir Corona, nehmen wir Ukraine, nehmen wir persönliche Schwierigkeiten, dass diese Tränen, die da sind, auch in diese Freude verwandelt werden können. Weil wir einen Blick in die Zukunft tun können, die all das übertrumpft, was wir gerade erleiden oder Menschen, die uns nahestehen, erleiden. Die Worte, die Johannes hier verwendet im Kapitel 5, die kann man nicht mehr toppen. Also ich weigere mich auszulegen, was er beschreibt. Ich kann es nicht mit besseren Worten erklären. Es ist so schön, so wunderbar, so stark, was hier gebetet, was hier gesagt und was hier gesungen wird. Nochmal, der beste Worship aller Zeiten. Worship at its best. Top. John MacArthur hat einen Kommentar noch eingefügt, wo ich dachte, ja, ich habe das vielleicht in dem Lied vorhin auch gehört. Every tongue and nation, every tribe and Language oder so ähnlich. John MacArthur sagt, es muss eine aufregende und beglückende Erkenntnis für Johannes sein, zu hören, dass die Erlösten von überall kommen. Jeder Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation. Erstens haben wir natürlich diese jüdische Sicht, dass die Juden ja immer erstmal dachten, Israel wäre das Errettete. Und hier wird ganz klar gesagt, aus der ganzen Welt, selbst aus Marlo, aus Blankenfelde und selbst aus dem sündhaften Berlin dürfen Leute dazu kommen. Aber, was MacArthur anmerkt, ist, zu einer Zeit, Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, zu einer Zeit, als die christliche Gemeinde klein war, isoliert war, strauchelnd und sündhaft war, wird sich Johannes ohnehin Gedanken über die Zukunft der Gemeinden gemacht haben. Vergesst nicht, dass in Kapitel 2 und 3 sieben Sendschreiben, sieben Briefe geschrieben werden an Gemeinden. Und viele dieser Gemeinden, nämlich fünf dieser sieben Gemeinden, haben enorme Schwierigkeiten. Von Aposteln gegründete Gemeinden sind kurz davor einzugehen. Das ist die Situation, die Johannes gerade in Offenbarung 2 und 3 erfahren hat. Und er weiß, dass diese Gemeinden ernsthafte und potenziell tödliche Probleme zu lösen haben. Aber das Wissen, dass Verfolgung dass Krieg und Sünde die ausbreitende Flamme des Christentums nicht auslöschen können werden, das muss das Herz des Apostels mit Freude und Hoffnung erfüllt haben. Ihr habt eure Meinung, wie es der christlichen Gemeinde in der Welt geht. Ihr seid gut informiert, ihr seid weniger gut informiert, wir beurteilen die Dinge vielleicht nicht einheitlich, aber ich würde sagen, es geht der christlichen Gemeinde schlecht. Also der Gemeinde, die wirklich Christus nachfolgt. Aber zu wissen, dieser Herr, dieses Lamm, wird alles zu einem guten Ende bringen, das tröstet mich und hoffentlich auch euch. Und während es eben noch die Ältesten und die vier lebendigen Wesen waren, die dem Lamm ein neues Lied sangen, kommen noch weitere zur Anbetung hinzu. Verse 11 und 12. Dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor: Würdig ist das Lamm, das geopfert ist, würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und als wenn das nicht reichen würde, wird der Kreis noch größer, Vers 13a, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, naja, was gibt's denn da noch? Ja, jedes Geschöpf. Die eben noch betreten zum Boden guckten, als der starke Engel sagte, wer ist denn da, der das mal öffnen könnte, diese Schriftrolle, wer ist denn würdig, da haben alle betreten zum Boden geguckt. Da war keiner. Diese Geschöpfe sprechen nun dem Lamm denselben Lobpreis zu wie dem Vater, der auf dem Thron sitzt. Was für ein Beweis auch für die Gottheit Jesu Christi, die ja in manchen Kreisen auch hinterfragt wird. Offenbarung 5,13b, dem, der auf dem Thron sitzt, Gott Vater, und dem Lamm, Jesus Christus, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich glaube, dass dieser herrliche Bericht massiv für sich selbst spricht. Nehmt ihn auf in eure Seelen. Lasst diesen Bericht zu einem Kapitel eurer Erwartungshaltung sein, also was da kommen wird. Gott gibt Johannes den Text, Johannes gibt uns den Text, damit wir wissen, was kommen wird. Jesus kommt wieder. Auch diese Sicht, dass Jesus wiederkommt, ist in der Christenheit weitestgehend verloren gegangen. Heute. Jesus wird wiederkommen. Und wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann wird es ein Riesenfest werden. Zur Ehre der Menschen? Nein, zur Ehre Gott, Vater. Zur Ehre des Lammes. Umleuchtet von Gott, dem Heiligen Geist. Was für eine Hoffnung. Was für eine Zuversicht haben wir. Und auch was für ein Trost, oder? Nicht nur, aber auch in diesen Tagen. Durch die Jahrhunderte, ja durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte gab es Männer und Frauen, die auf den Thron der Welt steigen wollten. Sie meinten einen Anspruch darauf zu haben. Sie wollten die ganze Erde erobern und regieren. Allen voran der Mächtige, den wir heute Morgen in der ersten Stunde schon mal kurz erwähnt haben, Satan, der übernehmen wollte und niedergestürzt wurde. Nach seiner Rebellion, die dann von Gott zerbrochen wurde, wurden er und seine Nachfolger unter den Engeln aus dem Himmel geworfen. Darum berichtet uns ganz kurz Lukas 10 und ganz kurz auch Offenbarung 12. Aber seine Rebellion fortsetzend inspirierte er immer wieder Menschen, es ihm nachzumachen. Nebukadnezar, Darius, Alexander der Große, alle Imperatoren Roms, Attila der Hunne, Genghis Khan, Napoleon, Lenin, Stalin, Hitler. Sie wollten die Weltherrschaft. Und wer die Bibel ernst nimmt und es ist gut, das zu tun, der weiß, dass am Ende nochmal jemand kommen wird, der den Namen Antichrist trägt. All diese Männer, und nach ihnen gab es noch eine Reihe kleinerer Leuchten, die das ebenfalls probierten, alle diese Männer haben eins gemeinsam. Sie haben versagt. Nur ein einziger hat das Recht und die Macht und die Autorität über die gesamte Erde. Der Herr Jesus Christus. Er wird eines Tages zurücknehmen. Das ist das, was in Offenbarung 5 steht. Er wird eines Tages zurücknehmen, was rechtmäßig seins ist. Niemand sonst ist würdig und fähig, die ganze Welt zu regieren. Kein böser Mensch, kein guter Mensch, kein Dämon und kein Heiliger oder noch so starker Engel. Und damit ist Offenbarung eine der frohsten Botschaften, ich glaube die frohste Botschaft unter den frohen Botschaften unseres Evangeliums. Denn hier erleben wir das Lamm Jesus Christus, das zurückkehrt, um die Welt von der Sünde, vom Tod, vom Satan und dem Fluch zu befreien. Und auf das, was wir hier in der Zukunftsschau sehen dürfen, dürfen wir uns freuen. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken und sagen, Herr, komm. Maranatha auf Bibeldeutsch in Anführungsstrichen. Also die ihre Bibel gelesen haben, manchmal wird dann am Ende einfach nur Maranatha gesagt. Dieser Ruf, ja Herr, komm. Das ist das, was wir uns herbeisehnen. Und ich lade euch ein, liebe Geschwister, dass wir jetzt anstelle eines Abschlussgebetes mit den jungen Leuten da vorne zusammen singen. Der eine hat mal seinen Arm oben, die anderen haben die Hände hier unten und freuen sich. Die anderen stehen so, wie sie sind und singen. Die einen strahlen übers Gesicht, die anderen sind eher nüchtern. Lasst uns einstimmen mit in ihren Gesang. Jeder so gut, wie er schon kann. Ihr habt das nur einmal gehört. Ich glaube, so wahnsinnig kompliziert ist es nicht und es kommt jetzt auch nicht auf musikalische Perfektion an. Ihr habt gesehen, es wurde eingeblendet M, da sind die Males, die Männlichen gemeint, dann F, Females, die Frauen, A sind alle, ich glaube, da haben wir gar kein Unterscheidungsproblem und das S, das sind die Solisten. Ich hatte im Vorfeld einige gebeten, sich das Video schon mal anzugucken und dann an der Stelle, wo das S steht, zu singen. Ganz bewusst, dass die Gemeinde mal nicht singt, weil es hier um einen Dialog geht, auch um ein gegenseitiges Ermutigen, um ein Miteinander was machen und das kann man auch über die Stimmverteilung ausdrücken. Also ihr Frauen singt bei F und bei A, ihr Männer singt bei M und bei A und ihr Solisten singt bei S, bei A und je nachdem, welches Geschlecht ihr habt. Also ihr Solisten habt den schwersten Job.